Yo, 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 was geht ab zum Podcast mit PA Sports und Efna Sisi? PA, was geht ab, Bam?
Was geht ab, was geht ab? Wir haben es lange geplant und haben es endlich geschafft, heute hier zusammenzukommen, um den ultimativen, alles in den Schatten stellenden und zerberstenden Deutsch-Rap-Slash-Fitna-Bella und alles, was dazugehört, aus der Entertainment-Branche-Podcast hier an den Start zu bringen. Aber ich habe es jetzt auch ein bisschen falsch introduced. Wir wollen uns gar nicht jetzt zu viel auf Deutsch-Rap konzentrieren, oder?
Sollen wir nochmal machen?
Nee, ich meinte das im Gespräch jetzt gerade.
Also ich finde, wir können über alles reden. Ne? Wir können auch Deutschrapper slashen, wir können Influencer bashen, wir können alles machen, Digga.
Ja, sehr gut, sehr
gut. Wie geht's dir?
Mir geht's gut, wie geht's dir?
Mir geht's gut, Digga. Ich achte im Moment ein bisschen auf meine Ernährung. Ich stelle die so gerade um, habe ich gerade ja schon in privater Natur nochmal kurz vorher gesagt. Und gestern habe ich gedacht, es wäre eine gute Idee, nach 1,5 Monaten konsequenter Diät mit Apfel und hier Banane und die ganze Zeit viel Fleischverzicht, so frittiertes Hähnchen mitzugeben. Das war nicht gut, Digga. Ich bin heute Morgen um 8 Uhr wach geworden, ohne Wecker, mit Bauchschmerzen des Grauens.
Aber wie kommst du auf Diät? Hast du zugenommen? Bist du nicht mehr in Shape? Gefällt dir dein Körper
so,
nicht?
Ich wollte einfach so ein bisschen was für meine Ernährung tun, Bruder. Ich bin jetzt auch nicht mehr der Jüngste, so. Ich bin jetzt auch kein alter Sack. Es ist noch in einem Alter, wo man das Zepter immer rumreißen kann. Ist jetzt aber auch gar nicht so jetzt, um ehrlich zu sein, ich will jetzt voll vegan sein oder voll vegetarisch, sondern ist einfach so ein bisschen bewusster ernähren. Okay, einfach das so. Ich verzichte auch jetzt auf die ganzen Süßgetränke. Das ziehe ich konsequent durch.
Sehr gut. Ja, ich habe extrem abgenommen in den letzten Monaten, aber ich glaube, das war ein natürlicher Prozess, weil ich während der Schwangerschaft meiner Frau einfach mit schwanger wurde. Also ich bin richtig fett geworden. Also so, dass ich wirklich Jeanshosen nicht mehr tragen konnte und es mir so maximal unangenehm gewesen ist. Aber ich habe jetzt auch gar nicht großartig Ernährung umgestellt. Ich habe in der Zeit ein bisschen geachtet, aber nachdem die Schwangerschaft erledigt gewesen ist, sind die ganzen Kilos einfach wie von selbst wieder verschwunden. Und ich muss wirklich sagen, dass ich das Glück habe, ich kann mir reinziehen, was ich will. Es war schon früher so, also bei mir passiert da nicht viel. Also ich habe mittlerweile einen Bauch, fuckt mich auch ab, weil ich damals einfach von Natur aus so Sixpack und so dieser Körper, der heute gefragt ist. Kennst du so, damals muss es Kante sein, damit du so krass bist. Und ich war immer so skinny und dachte mir, Mann, scheiße, warum kann ich nicht zunehmen und so. Und dann irgendwann habe ich diesen Bauch und dieses bisschen Speck und so bekommen. Und jetzt würde ich mir wünschen, diesen Körper von damals zu haben, weil das heute der Shit ist.
Ich wünsche mir auch so viele Dinge aus früher zurück. Das ist nicht so leicht immer mit den Sachen, die man sich wünscht. Ja. Aber ja, also skinny war ich nie so wirklich. Ich war immer gut durchtrainiert, athletisch. Aber wie gesagt, ich habe dich auch lange nicht gesehen.
Ja.
Digga, wenn ich dich da mal zu Gesicht bekomme oder wenn wir mal telefonieren, merke ich, dass du dein Gehirn auf 8 verschiedenen Partys gleichzeitig am Fahren bist. Muss auch ein bisschen nervig sein, oder?
Ja, sehr angespannt, aber ich glaube, ich weiß nicht, wollen wir direkt mit der Tür ins Haus fallen oder vielleicht mal kurz überhaupt den Leuten erläutern, wie es dazu kommt, dass wir beide jetzt, also dass wir uns kennen und befreundet sind und auch irgendwo eine gemeinsame History haben, sollte dem einen oder anderen bekannt sein, aber das ist jetzt nicht so Hardfact-mäßig im Kopf von jedem verankert, dass Fahrt und PA Berührungspunkte haben. Wie kommt es dazu, dass wir gemeinsam diesen Podcast jetzt ins Leben rufen? Was meinst du?
Boah, gute Frage, ey. Ich meine, wir haben immer so, keine Ahnung, gefühlt die letzten 5, 6 Jahre viele Deep Talks gehabt, nachts am Telefon, ne? Wir führen über Gott und die Welt Gespräche. Und für mich war das irgendwie so eine logische Konsequenz, wenn du Bock hättest, dass ich auf jeden Fall sofort am Start wäre. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe dich irgendwann mal gefragt oder wir haben uns über Podcasts allgemein unterhalten und habe ich dir erzählt, ey, ich würde so gerne was machen und wenn du dabei wärst, würde mir voll Spaß machen.
Ja.
Und irgendwie so hat sich das, glaube ich, so ein bisschen so natürlich herausentwickelt. So. Und dann hat die Idee bei uns beiden so breit gemacht. Ich meine, ich kenne dich jetzt gefühlt, Alter, über 20 Jahre. Ich glaube, es gibt ganz wenige Menschen. Ich habe einen Freund im Freundeskreis, von dem ich weiß, dass ich ihn auf jeden Fall bewusst so lange kenne wie dich. Also ich kenne natürlich viele Menschen auch so, seit ich schon so 6, 7 bin, aber dann ist es dann mit dem Kontakt manchmal so eine Sache. Weißt du, dann hast du mit einem weniger zu tun. Ich glaube, wir hatten auch viele Phasen, wo wir mal mehr, weniger miteinander zu tun hatten. Jetzt, die letzten Jahre war es schon mehr. So.
Ich kann es sogar genau eingrenzen. Es war August, September ich weiß nicht genau, welcher Tag, aber es muss zwischen August und September 2002 gewesen sein. Also, dass es 2002 war, bin ich mir ziemlich sicher. Und auch, dass es August, September war, weil wir uns auf dem Essen Original kennengelernt haben. Ja. Im Jahr 2002, als Massive Töne den Headliner gemacht haben. Kann ich mich noch genau erinnern.
Das war sicher?
Das war der Sommer, wo Cruisen gerade deren aktuelle Single gewesen ist. Und es gab ein Open Mic Battle, bevor die Four Acts an den Start gegangen sind. Und da habe ich mitgemacht. Bin auch noch, glaube ich, bis ins Viertelfinale oder so gekommen. Habe damals übrigens gegen den Bruder von MacLeod gebettelt, was ich irgendwie Jahre später erfahren habe, dass das Brüder sind. Und da hast du mich zu dir gerufen.
Ja.
Und ich war so ein kleiner 12-jähriger Junge, der schon Bart hatte.
Ja.
Sah auf jeden Fall ein paar Jahre älter aus, aber trotzdem hast du mir, glaube ich, angesehen, dass ich noch ziemlich jung sein müsste und hast auch schnell erkannt, dass ich dein Landsmann bin.
Ja.
Dann hast du mich zu dir gerufen und hast so Bierflasche in der Hand auf maximal asozial. Und dann haben wir uns ein bisschen unterhalten, aber es war auch so, du hast so ein bisschen deine Hand über mir gehabt, so. Aber hast auch so gesagt, komm, jetzt geh wieder, lass mich mal hier mit meinen Freunden. Ich war noch ein Kind, so, ne? Aber immer, wenn ich dich dann irgendwo gesehen habe, warst du immer cool zu mir und hast mir den Respekt gegeben. Also muss ich heute jetzt rückblickend wirklich sagen, du bist immer einer der Älteren gewesen, der den Jüngeren auf jeden Fall Respekt gegeben hat. Und das ist was sehr Wichtiges, weil die Jüngeren werden irgendwann die Älteren und dann ist es so.
So ist es, so ist es. Ja, ich erinnere mich daran. Ich erinnere mich tatsächlich an diese Jam, also was heißt Jam, an dieses Festival oder wie man das nennen will, an diese Bühne. Und ich weiß auch, wie du dann da so lang gelaufen bist, das muss doch ein Iraner sein, das ist so ein Kenneck. Und man muss die Wahrheit auch sagen, zu dem Zeitpunkt war es ja nicht so üblich, dass Kennecks zum Open Mic gegangen sind.
Vor allem Iraner.
So, das war schon, Iraner wollten ja noch da alle Ärzte werden zu dem Zeitpunkt. Die hatten noch den großen Traum, alle Ingenieure und Ärzte zu werden.
Ja.
Und dann dachte ich mir, ey, ruf den mal rüber, der sieht cool aus, so, der hat so gerade cool gerappt. Ich habe so dein Ende noch so mitbekommen, wie du einen so irgendwie zerschmettert hast. Dann habe ich so ein bisschen mit dir gequatscht und warst du so auch direkt so cool drauf und so. Und ich saß da halt wirklich so mit Bier, mein Kollege, ich weiß nicht, was der schon da wieder in der Hand hatte, der auch ein guter Writer damals gewesen, der hatte, glaube ich, sogar einen Joint in der Hand. Ich weiß das nicht mehr genau, ich habe zu einem Zeitpunkt schon nicht mehr gekifft. Und dann habe ich, glaube ich, gedacht, ey, Bruder, geh mal lieber so, hier wird nicht noch besser, hier wird nur noch schlimmer so an dem Tag. Aber ich wusste ja nicht, dass irgendwann mal aus dir so ein Hardcore-Buffer selber wird später dann im Verlauf der Jahre.
Ja.
Das war so. Und dann haben wir uns ganz oft getroffen, also zufällig. Dann hatten wir auch dann später, glaube ich, MSN-Kontakt. Ich weiß nicht, ob die Leute heute noch MSN kennen. Ich glaube, die Älteren werden es kennen, die Jüngeren nicht mehr.
MSN war auf jeden Fall so die Kommunikationsplattform dann viele Jahre. Aber es gibt auch noch, bevor dieser ganze MSN-Schnack losging, die eine oder andere Anekdote habe ich noch. Und die besonderste von allen ist auf jeden Fall, dass ich irgendwann mal mit einer Essener Crew Beef hatte.
Oh, ja.
Die haben sich damals FDP genannt. Stellvertretend für Fick den Parham. Das war wirklich deren Crewname.
Geil.
Ja. Und aus dieser Crew sind dann deine Jungs heraus resultiert. Also alles Homies heute, ne? Es ist Kindergarten jetzt damals gewesen. Aber Mixu ist, das ist sein Umfeld damals gewesen. Aber er hat noch gar nicht existiert zu der Zeit. Und die sind immer auf jede Jam gekommen, wo ich aufgetreten bin und haben mich probiert abzufucken. Haben dann so eine ganze Diss-EP gegen mich gemacht, in der Stadt verteilt. Und irgendwann war dann so dieser Showdown, dass ich gesagt habe, komm, wir treffen uns zum Battlen. Und es war von mir selber sehr waghalsig, weil ich war ehrlich gesagt noch voll harmlos unterwegs. Ich hatte noch nicht viel mit der Street zu tun. Und auch wenn das alles so deutsche Rap-Crew war, das waren Stoppenberger, Katternberger, die hatten auch schon den ein oder anderen Großfamilien-Libanesen in ihren Reihen. Die waren auf jeden Fall schon eine aufgestellte Crew, die auch alle 5 bis 10 Jahre älter waren als ich. Ich da alleine mit so 2 Freunden von mir, die alle eine Ohrfeige gewesen sind, nach Katternberg gegangen, in diese Location, die hieß damals...
Druckluft.
Druckluft war in Oberhausen.
Ach so.
Das hieß Prüfstand. Das gab's nur ganz kurz. Da waren ein paar Veranstaltungen, die waren auch alle wack und dann hat das irgendwann zugemacht. Und ich bin reingegangen und habe dann gegen die gebattelt mit einem Kollegen und die waren so mit 6, 7 Mann auf der Bühne mit ihrer ganzen Freunde. Die Crowd war deren Freunde, sonst war kein Mensch dort. Und die haben uns auseinandergenommen, beziehungsweise haben die uns auch leicht auseinandernehmen können, weil der Kollege neben mir eine maximale Blamage gewesen ist. Und dann werde ich nie vergessen, auf einmal, du springst auf die Bühne, ich habe dich noch gar nicht gesehen, du bist reingekommen in diese Veranstaltung, hast die Situation dir angeguckt und bist direkt auf die Bühne gegangen. Hast Mikrofon genommen, hast 2, 3 von denen direkt abrasiert. Hast mir meinen Arsch gerettet in dem Moment. Das war auf jeden Fall krass. Das ist eine geile Story.
Ich wünschte, davon gäbe es noch ein Video. Was meinst du, wie geil das wäre, darauf zu gucken? So ein Handyvideo, aber es war way back so.
Ja, natürlich,
ne, damals so, da warst du so für mich so einer der Neuen, aber ich war ja selber neu und wenn ich irgendwo gesehen habe, Parham ist am Start, ich war ja immer Supporter, in dem Sinne so, wie du mich auch genauso supportet hast und das war natürlich dann eine Ehrensache, da auf die Bühne zu steppen und den anderen zu zeigen, so nicht, Kollegen, so nicht.
Ja, das
ich war ja schon auch ein bisschen älter als du zu dem Zeitpunkt. Ja, das heißt, voll. Ich hatte so, man könnte sagen, du warst ein junger Boxer, ich war ein bisschen erfahrener Boxer und dementsprechend konnte ich diesen Ring vielleicht ein bisschen besser beherrschen. Ja. So diese
Basis. Ich war ein jüngerer Boxer und vor allem war das auch voll, ich glaube, zur damaligen Zeit noch wirklich sehr speziell in meinem. Ich war schon sehr jung. Ja, ja. Das war schon so, wie durfte der überhaupt hier rein? Und muss der nicht schon zu Hause sein um die Uhrzeit? So jung. Ich war 12, 13. Ich glaube, der einzige Rapper, den es noch gab, der das damals gemacht hat, war F.A.
Mhm.
Und dementsprechend war ich auch in deinem, du warst ja in diesem Rack-on-Dunstkreis. Und da gab es so ein paar Leute, die mich mochten, du, Pillard, ein, zwei andere und die anderen haben mich gehasst. Die waren so Team F.A. Die haben gesagt, der hat noch nicht so die Technik, der weiß nicht genau, wie man rappen muss und so. Die haben mich gehatet. Aber wir haben Geschichte geschrieben hier.
Bruder, über F.A. gibt es auch so eine lustige muss ich einmal jetzt raushauen. Ne? Sorry, wenn er das hört. Ich glaube, der Junge hat nichts mehr mit Rap zu tun.
Der schreibt, glaube ich, ne?
Krass. Ich glaube, der ist Songwriter-mäßig unterwegs. Der hat mal den Snagger irgendwie auf so einer, was war das? Auf Bonn-Rhein-Kultur. Kennst du das noch?
Ja, voll.
Da hat er den getroffen und ich war mit Snagger da und mit Pillard und ich bin irgendwo rumgerannt und Snagger saß wohl in dem Moment auf so einer langen Bank. Und ich glaube, zu dem Zeitpunkt kam irgendwie ein Album von dem gerade raus und es ist so auf 36 gegangen. Also eigentlich so hinter den Erwartungen so ein bisschen geblieben von S&P.
Ja, aber für damalige Zeit war das krass, schon dass die überhaupt gechartet sind.
So, und ich glaube, nee, das war später, das muss später gewesen sein. Weil dann hat es ja so eine Zeit lang so aufgehört und ich habe dann so gesagt, ey komm, ich habe den versucht wieder zu motivieren, komm, mach einen Talion und so. Dann kam der F.A. wohl irgendwie zu ihm, hat so Hand gegeben, haben die so geredet, so kurzen Smalltalk so. Und weißt du, ist ja das Verhältnis, ist ja so Snagger so zu F.A. war er so, oder Snagger war eine Maschine zu dem Zeitpunkt, wovon reden wir so, ne? Der hat so echt kranke Raps, Lines und dies, das. Ja. Und der F.A. klopft ihn irgendwann auf die Schulter und sagt so, das wird schon und geht einfach so weg. Und der Snagger, der wollte ihn umbringen, so ein kleiner Junge, der wollte einfach töten. Irgendwie so.
Wie das wird
der
schon.
Hatte, ich kann das nicht genau wiedergeben. Der hat ihn so auf die Schulter geklopft und hat irgendwie so nach dem Motto so, mach dir keinen Kopf, so klein. Ey, der Snagger, der hat die ganze Rückfahrt über den geflucht. Der ist so, der Wichser, was will der von mir? Ich sag, scheiß drauf, Mann, vergiss den, Alter. Der hat den gefressen gehabt danach.
Ja, Bruder, es gibt schon wirklich maximal lustige Stories. Aber ich glaube, wir werden noch viele solche Anekdoten während dieses Podcasts, jetzt nicht während der ersten Pilotfolge oder ersten Episode aufarbeiten, aber ich glaube, wir haben immer mal wieder Mann, Sachen,
ich habe so viel davon
die wir zwischendurch droppen können. Vielleicht machen wir daraus eine eigene Sektion innerhalb dieses Podcasts, dass wir immer die ersten 15 Minuten Anekdoten aus der alten Zeit rausballern. Da gibt es noch viel von Feuer über Deutschland, über Alter, es gibt so viele geile Sachen. Aber unser Hauptproblem, was wir heute hier erstmal haben, wir haben keinen Titel für diesen Podcast.
Ja, das Ding ist ja, ganz am Anfang kam ich mit einem Titel oder wir haben uns so eine Idee gehabt, so die haben verworfen, ne, weil irgendwie so der Name Baklava war da mit drin und irgendwie war Baklava schon so besetzt mit Baklava und Bratwurst, glaube ich.
Ja, hatte ich aber gar nicht auf dem Schirm. Ja. Ich habe das so gefeiert, ich habe es ja auch schon in ein paar Interviews so angeteasert, Baklava und Butterflies, aber es gibt Baklava und Bratwurst auch. Ist aber auch wie eine Ansage an die, so einer auf, ihr seid die politisch Korrekten aus der Woke-Szene.
So,
und wir sind die Asozialen, die jetzt kommen und das Baklava einfach nehmen und das versauen mit einem Butterflies. Ich weiß es nicht, aber da sind wir ein bisschen, unschlüssig. Jetzt gerade kam vor dem Podcast noch die Idee, nur Gott weiß, wie dieser Podcast heißt, als Podcast-Titel. Das wäre sehr cringe, aber auch irgendwie wieder witzig. Aber die zwei Dinger, die jetzt hier irgendwie im Raum stehen und wo wir vielleicht auch die Zuhörer mit einbinden, dass die da irgendwie vielleicht helfen bei der Entscheidungsfindung. Wir haben jetzt Basmati und Butterflies als so Abwandlung von diesem Baklava und Butterflies. Haben wir etwas gefunden, womit wir Baklava ersetzen können, weil wir Perser, wir sind bekannt für den besten Basmati-Reis der Welt.
Wer ist ein Basmati zu Basmati?
Genau, das wäre Basmati und Butterflies und das andere, das also du bist so der Verfechter von Basmati und Butterflies und ich bin so mehr der Verfechter von Made in Germany.
Ja.
Ich kann erklären kurz, warum Made in Germany klingt sehr allgemein und kann auch eventuell, man könnte der Annahme sein, dass das in irgendeine politische Richtung geht, aber es ist sehr clean und es ist sehr neutral, es kann alles sein. Wir beide, wir sind zwei Deutsch-Iraner, die hier ihr Ding gemacht haben. Wir sind made in Germany. Die Musik, die wir machen, ist made in Germany. Und die Fitna, der Bella und der ganze Scheiß, über den wir uns hier unterhalten werden, der ist auch made in Germany. Also finde ich, dass made in Germany eigentlich ein sehr treffender Titel ist. Plus, ich weiß nicht, ob wir uns eingliedern sollten in dieser Reihe von Namen, wo das und das, das und das. Und dass das dann so wirkt, als ob, ja, die haben jetzt einen Podcast gemacht und haben jetzt sich auch so einen Namen mit das und das. Weißt du, was ich meine? Andererseits braucht man jetzt keine Raketenphysik daraus zu machen. Ist Basmati und Butterflies einfach, hat was Lustiges, hat was Streetmäßiges wegen den Butterflies, hat einen Bezug zu uns wegen dem Basmati, kann auch in alle Richtungen gehen. Ich bin sehr unentschlossen, ehrlich gesagt.
Ich auch. Also ich bin schon eher für Basmati und Butterflies, aber wenn, wir können dann mal die Leute irgendwie mit einbinden, ne? Die sollen mal einfach dir bei dir in die DMs sliden und bei mir in die DMs sliden und die sollen einfach mal ihre Meinung dazu schreiben, so. Keine Ahnung. Also mich würde echt interessieren, was die cooler finden vom Titel her. Ich finde aber auch jetzt, wo du es nochmal so angesprochen hast, dieses Made in Germany gar nicht so verkehrt. Ich meine, wir sind auch beide mittlerweile Väter. Ja. Und die Kinder, die wir gemacht haben, sind auch Made in Germany, so, keine Ahnung. Und von daher ist es auch vielleicht nochmal, wie du es jetzt so dargestellt hast, macht es schon auf jeden Fall viel Sinn, so, ne? Ich fand halt dieses Basmati und Butterflies ganz geil, weil es auch so ein bisschen, ja, nicht so ernst genommen werden kann. Aber Made in Germany kann man ja auch, wie du jetzt selber nochmal dargestellt hast, viel aussehen. Also, wie gesagt, mich würde die Meinung der Leute nochmal interessieren. Gebt uns gerne mal euren Senf dazu, eure 5 Cent zu diesem Ding, was ihr meint, was irgendwie cooler zu uns passen würde, zu dem unglaublichen Pam Vakili und dem bezaubernden Efna Sisi.
Ja, 100%. Ich bin auch sehr gespannt und ich bin auch bereit, mich gerne an dem Publikum-Voting zu orientieren, was das angeht. Ja, macht unfassbar Sinn, dass wir diesen Podcast machen, weil, wie zu Anfangs schon beschrieben, wir telefonieren sehr oft, wir haben oft private Gespräche miteinander. Haben wir jetzt hier die Sirenen auf der Aufnahme oder ist das in Ordnung? Sollen wir kurz warten? Ist ja, nicht schlimm. Es ist real. Wir sind hier in Essen City 45 mitten im Brennpunkt und dementsprechend hört man hier und da auch mal Sirenen im Hintergrund. Wir lassen uns davon nicht beirren. So, auf jeden Fall, wir haben oft Deep Talks, Real Talks, Business Talks, alle Talks, die es so gibt. Und ich bin mir sicher, dass wenn man das ein oder andere Gespräch zwischen uns mal recorded hätte, dass das der ultimative Podcast gewesen wäre. Und ich glaube, da hat diese Idee auch ihren Ursprung, dass man gesagt hat, ey, das macht Sinn, dass wir das in dieser Konstellation betreiben. Plus, wir haben ja in den letzten Jahren viel miteinander zu tun gehabt. Jetzt immer schon privat, aber dadurch, dass du mir auch im Label viel geholfen hast, vor allem von so 2018 bis 2022 an vorderster Front, würde ich sagen, dadurch haben wir vor allem viele Business Talks in den letzten Jahren gehabt. Und das würde ich jetzt gerne mal nutzen, um einen Bogen dahin zu spannen. Was geht bei dir ab? Was hast du vor? Was läuft 2024? Wie sieht's aus?
Was geht ab? Also ich mache noch diese Beratergeschichten, ich mache die aber nicht mehr so konsequent, wie ich die zu Life is Pain Zeiten gemacht habe, weil Life is Pain war für mich so auch so eine, ja, wie soll ich sagen, das war schon so eine Ehrenaufgabe, so, weißt du, du bist mein Freund und dann war das auch dieses ganze Business und wir sind ja beide auch in diesem Moment extrem gewachsen. Also als es anfing, dass Life is Pain wuchs, ist ja auch mein Business gewachsen, weil ich fernab von Life is Pain auch noch ein paar andere Sachen hatte. Und jetzt dieses Jahr, also habe ich gesagt, so viel Herzblut und so stecke ich jetzt nicht einfach bei irgendwelchen wildfremden Leuten mit rein, nur wegen dem Geld so. Ich mache meinen Immobilienkram so nach wie vor akribisch, da bin ich auf wildester Akquise, wenn ihr gute Mehrfamilienhäuser habt, her damit. Also da gebe ich noch Vollgas, habe ich jetzt mir auch ein riesiges Portfolio aufgebaut. Ich bin auf Verlagsseite noch sehr aktiv mit der Spinne. Das macht mir auch ultimativen Spaß. Leute vernetzen, Leute zusammenzubringen, Songs zu entwickeln mit den Künstlern, wenn sie Bock haben, die Künstler zu begleiten.
Die Psychosen der Künstler
zu begleiten. Aber ich glaube, da kannst du gleich mehr zu sagen. und dann mache ich halt so mein Stuff so halt so, ne, den man so macht. Ich guck, wo man investieren kann, was so Spaß macht. Aber das sind so meine großen Sachen so, die Immobiliengeschichte und diese Verlagsgeschichte.
Was ist mit Mucke?
Mucke, mache ich gerade mein Album fertig so. Ich habe jetzt der Junge ohne Herz Street-Album fertig, kommt am 8. März. Ich weiß gar nicht, ob der Podcast vorher oder nachher kommt. Ist ein geiles Ding geworden, 21 Songs. Du bist auch nicht drauf, weil ich genau wusste, wenn ich dich frage, du wirst mir sagen, ey, Pfad, okay, wie lange habe ich Zeit? Und das wollte ich dir diesmal nicht antun, weil ich habe das schon bei den letzten Alben immer angetan und wir haben auch die letzte Zeit ein paar Songs so freistehend gemacht als Singles. Dann dachte ich mir, komm, lass den Jungen in Ruhe, weil da können wir jetzt auch mal den Bogen zu dir schlagen. Ich ja von dir weiß oder ich das auch mitkriege, Digga, bei dir brennt komplett die Hütte. Wie viele Künstler hast du mittlerweile auf dem Label, Life is Pain?
Warte mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Kein vergessen, das bringt Bella.
6 mit mir selber, also 7, die offiziell sind und 1, 2 Themen, die schon im Hintergrund gearbeitet werden und eventuell noch dazustoßen, also ich habe auf jeden Fall mit fast 10 Künstlern zu tun in meinem Leben.
Jeden Tag.
Ja.
Und jetzt mal Hand aufs Herz. Ich weiß es, aber mal jetzt wirklich auch für die Zuhörer, ne? Digga, was ist das für ein Arbeitspensum, den du am Tag wegrockst? Jetzt nur mal rein theoretisch, nur von dem Punkt ausgegangen, dass du wie Stunden bist du am Tag am Handy? Um Nachrichten zu beantworten, um Fragen zu stellen, um Sachen anzuliefern?
Viel zu viel. Auch Hauptdiskussionsthema in meiner Beziehung. weil es ja für Menschen von außen schwierig ist zu sehen, wann ist er am Handy und arbeitet und wann ist er am Handy und gibt sich Bullshit. Und alles, was passiert, passiert auf meinem Handy. Dementsprechend habe ich das Scheißteil wirklich sehr viel in der Hand, obwohl ich maximale Antipathie habe mit Leuten, die den ganzen Tag nur an ihrem Handy sind oder mit denen du kein Gespräch am Tisch führen kannst, ohne dass die ganze Zeit dieses scheiß Handy rausgeholt wird. Aber bin selber nicht frei davon. Vor allem durch die Arbeit.
Bist du nicht auch noch jetzt, ich weiß gar nicht, ob du das schon gespreadet hast, in deine, zusätzlich zu diesem ganzen Business, den du nur auf Label-Seite hast, bist du auch, glaube ich, gerade umgezogen, oder?
Ja, ja, voll. Ich will nicht undankbar wirken, weil es ist ja wie ein offenes Geheimnis, das Label und das, was daraus geworden ist in den letzten Jahren, hat mich natürlich auf ein ganz anderes Level gebracht, finanziell wie auch in meiner Wahrnehmung in der Öffentlichkeit. Mhm. So, ich glaube, auch meinem Standing hat das extrem geholfen, sage ich mal. Helfen ist immer so ein blödes Wort, aber ja, auch mein Standing hat sich dadurch verändert. Dementsprechend will ich nicht undankbar wirken, aber ich würde es auch für keinen einzigen Cent weniger oder für keinen Funk weniger Respekt machen. Weil es wirklich eine sehr, so undankbar das jetzt auch wiederum klingt, es ist eine sehr undankbare Aufgabe, so wo sehr viel Gift schon von vornherein in der Natur der Sache liegt. Und du musst damit umgehen können. Und jetzt, nachdem ich das ein paar Jahre gemacht habe, weiß ich auf jeden Fall, warum nicht mehr viele Labels oder so gut wie gar kein Label existiert, das von Rappern geführt wird. Warum die glorreichen Labels aus unserer Jugend, die wir damals verfolgt haben, die ausschließlich Rappern gehörten, alle nach einer Zeit pleite gegangen sind oder geschlossen wurden. Und warum ich auch viele Menschen, wie zum Beispiel Savage unter anderem, getroffen habe, die mir gesagt haben, niemals in meinem Leben würde ich das nochmal machen. Für kein Geld der Welt, als ich ihn so mit meinem Fankopf schon 100 Mal probiert habe, davon zu überzeugen, irgendwie Optik Rackets neu aufzumachen und so. Ne? Das hat Gründe. Und damit muss man umgehen können. Und ich habe davon sehr viel gelernt in den letzten Jahren, wie du mit deinen Emotionen, weil ich bin ja auch ein Mensch, ich bin ein Rapper, das vereinfacht es nicht, wenn ich jetzt einfach nur Tom Bohne heißen würde und ein neutraler Labelboss wäre, der selber kein Künstler wäre, würde es wahrscheinlich im Umgang mit den Künstlern auch nochmal alles viel einfacher sein. Das habe ich hier und da auch schon vereinzelt alles erklärt und erzählt. Aber dadurch, dass ich selber Musiker bin, ist das manchmal eine sehr brenzlige Angelegenheit, das alles immer sauber zu halten. Und du musst rational bleiben, du musst wie ein Geschäftsmann handeln, obwohl ich selber nicht zu 100% Geschäftsmann bin. Ich bin halt auch Artist, ich bin mit meinem Herzblut da drin. Das ist mein Baby, das ist mein Leben. Und dementsprechend ist es schwierig, so aalglatt und kalkuliert an die Sache ranzugehen, wie du halt an die Sache rangehen musst. Weil wenn du dich von allem abfucken lässt, was dich tagtäglich abfucken könnte, dann bist du nur noch abgefuckt. So. Und dann bringt dieses Business auch nicht viel. Und deswegen habe ich in den letzten Jahren auf jeden Fall gelernt, hier und da auf jeden Fall die Gefühle abzustellen und sehr seriös und professionell und auch eiskalt mit dieser Sache umzugehen, weil alles andere kann dich verwunden.
Und glaubst du, du wirst noch weiter Künstler sein?
Ja, es ist wie so eine, es ist wie so ein
Sucht.
Es ist wie so ein so eine verbotene Frucht. Verstehst du? Die verbotenste Frucht habe ich ja letztes Jahr gesigned. Kennst du so? Ich habe einfach reingebissen. Wo auch viele Probleme und Kopfschmerzen entstanden sind, einfach nur, weil ich einen Künstler unter Vertrag nehmen wollte, dessen Karriere ich fördern möchte und es auch immer noch tue. Aber ja, solche Beispiele sorgen natürlich dafür, dass ich sage, nee, in Zukunft nicht mehr. Wenn du dann wiederum jemanden triffst, der geile Musik macht und wo du dann noch den Eindruck hast, ey, der ist auch persönlich richtig cool und mit dem wird's einmal so richtig einfach und nicht mit den ganzen Kopfschmerzen verbunden sein, wie ich es von allen anderen Künstlern kenne, dann willst du das unbedingt machen und dann am Ende kommt die gleiche Scheiße bei raus wie bei jedem anderen auch meistens. Aber ja, es ist schon ein bisschen, was, ich will nicht sagen wie eine Sucht, du hast einfach ein Gespür für Talent, du hast ein Ohr, du hast ein Auge und wenn du etwas siehst, wo du weißt, da kann Erfolg draus werden, hast du das Gefühl, dass du dazu prädestiniert bist, diesen Erfolg daraus zu machen oder dass dein Job ist.
Ich sag dir auch ganz ehrlich, wenn ich das jetzt so als Außenstehender, auch wenn wir miteinander befreundet sind, nochmal so drauf gucke als Außenstehender, sage ich dir, du musst es eigentlich noch weiter betreiben. Du musst sogar noch weiterhin 2, 3, 4 Künstler mit der Zeit signen. Weil erstens, du gezeigt hast, wie es geht, wie es richtig geht. Du hast es auf ein Level gebracht, wo ich der Meinung bin, es haben in Deutschland nicht viele hinbekommen. Es gibt natürlich einige Leute, die sind auch stark aufgestellt. Aber erstens ist das so das Ding, was man dir anrechnen muss. Das ist schon, ich weiß ja auch, was für eine Arbeit dahinter steckt. Und das ist heftig. Und zweitens, diese Plattform, die du mittlerweile besitzt, um zu sagen, guck mal, hier ist Life is Pain. Hier werden die krassen Künstler gesigned. Und dadurch kriegen die auch eine Plattform, die den einen Spotlight bringt, die so nicht bekommen. Und das bringt dich in eine Position, wo ich sag mal, ich erinnere mich gerne so ein bisschen immer so, wo, was ich früher gefeiert habe und diese ganze Dipset-Bewegung damals, diese ganze Puff Daddy-Bewegung, diese Bad Boy-Bewegung, diese ganzen Camps, die es gab, die gibt es so im Deutschrap nicht mehr. Mhm. Und das ist so ein bisschen so, vielleicht Banger-Musik könnte man hier noch erwähnen. Es gibt auch bestimmt noch zwei, drei andere, die mir jetzt auch spontan nicht einfallen. Aber bei Life is Pain hat man auch das Gefühl, es muss nicht zwangsläufig immer so diese eine Schiene sein. So eine Ruhr unterscheidet sich so extrem von einem Yakari. Ein Yakari unterscheidet sich so extrem von 40 und von einem Kianosch. Und trotzdem ist das so irgendwie alles so kompatibel miteinander, im Einklang miteinander. Kompatibel klingt so bescheuert, so, aber so im Einklang miteinander und trotzdem so weit voneinander entfernt. Das heißt, was du dir da aufgebaut hast, ist, man hat's hier mit einem Label zu tun, das nicht darauf angewiesen ist, dass alle so klingen wie der Labelboss. Dass alle so klingen müssen wie PA Sports, so, weißt du, damit es funktioniert. Ich glaube auch jetzt mal, ohne jetzt, das wertfrei und auch, er hat auch seine Dues gepaid, natürlich hat viel für Deutschrap getan, das klingt immer so, er hat viel für Deutschrap getan, aber du weißt, was ich meine. Mhm. Ein Savage zum Beispiel, ich glaube, Optic Records hat nie funktioniert, es war natürlich eine ganz andere Zeit, so, ich will jetzt auch nicht auf Professor machen, ne, es war eine ganz andere Marktsituation, aber die Acts waren alle so kein Fisch, kein Fleisch, die waren alle so, ich glaube, sorry, aber da war kein Act bei, wo man sagen kann, ey, der hat was, der polarisiert, der
war musikalisch alle ähnlich wie er, aber so, nie besser als
so,
er.
Keiner war irgendwie in seinem Genre der krasseste. Oder so, oder ist er herausgestochen in seinem Genre. Wenn du jetzt aber so einen Jamule nimmst oder wenn du so einen Yakari nimmst, die so unvergleichbar in ihrem, allein schon in ihrem Stimmeinsatz sind, so, das macht schon viel aus. Aber ey, ich will jetzt gar nicht so auf Bashing von Optik
gezogen. Um Gottes Willen, hat ja zu der damaligen Zeit auch alles seine Berechtigung gehabt. Und ich glaube, dass deutsche Rap-Labels damals einfach auch so waren, dass das so war. Du hattest den einen Star, der vorne stand, der hat seine Gang um sich herum versammelt und die waren auch alle in ihrer musikalischen DNA sehr stark orientiert an dem Label Chef, so, ne? So war das damals einfach. Ich denke aber, dass ja genau das Problem gewesen ist, dass da nie so richtige Acts herausgewachsen sind. Die herausgewachsen sind, sind dann immer im Streit von diesen Labels weggegangen und haben dann ihre eigenen Labels gemacht. So. Ich glaube, früher gab es auch viel noch mit diesem Ego-Problem, dass der Artist, der vorne stand, auch ein Problem damit hatte, wenn jemand aus seinem Schatten herausgewachsen ist. Und das meine ich jetzt auch überhaupt nicht irgendwie wertend. Das sind alles Freunde und langjährige Bekannte von mir. Aber ich glaube, damals gab es diese Geschichte einfach noch im Deutschrap, weil es auch viel schwieriger war, sich diesen Platz zu holen und du dementsprechend auch ein bisschen, klingt jetzt bescheuert, aber so gehorsamer sein musstest, damit man dir diese Tür auch öffnet. So. Und diese Tür war eine sehr wertvolle Tür. Die kannst du dir heute mit einem TikTok-Video, was viral geht, öffnen. Damals musstest du dann halt auf denjenigen hören, der das für dich macht, was auch irgendwo vielleicht verständlich ist. So. Aber ich glaube ja, es gibt auch heute viele Künstler. Da hatte ich noch vor kurzem ein Gespräch mit jemandem, der in der aktuellen Zeit einer der erfolgreichsten Musiker in Deutschland ist. Ich will jetzt keinen Namen nennen, weil das vielleicht so klingt, als ob ich irgendwie irgendwas von ihm schmälern möchte. Hat zu mir gesagt, ey, ich bin ein absoluter Superstar, aber Künstler bei mir funktionieren nicht wie bei dir. Warum ist das so? Ich habe ihm direkt gesagt, weil ich noch nie gesehen habe, dass du einen Künstler auf die Art und Weise präsentiert hast, wie ich es tue. Plus, alle Künstler, die du signs, machen das, was du selber machst, halt ein bisschen schlechter. Oder vielleicht genauso gut, aber es sticht nicht raus. Verstehst du, aber ein Bushido zum Beispiel damals, in seiner Prime, hat er dann beispielsweise ein K1 rausgebracht, der nie wie Bushido geklungen hat, der einfach nur den Spotlight von einem Bushido brauchte, weil er ein eigener, er ist selber ein Superstar gewesen. Er brauchte nur den Spotlight, in dem er sich dann zeigen konnte und konnte sich dann durch seine eigene Musik eine Nische aufmachen, ähnlich wie bei Shindy. Und ich glaube, das ist bei mir auch das Ding, dass ich einfach eine sehr krasse, lange Legacy habe, dass wenn ich was sage, die Augen da sind. Und wenn ich dann diesen Spot nutze, um einen Künstler dahin zu schieben, dessen Zenit vielleicht wo ganz anders liegt als mein eigener, dann kann das natürlich unfassbar fruchtbar sein, diese ganze Geschichte. Nur musst du dir halt von vornherein bewusst machen, dass du denjenigen auch wachsen lassen musst. Ne? Ja. Ne? Wenn du die Tür aufmachst und wenn du siehst, dass ein Künstler erfolgreich ist, dann darfst du nicht anfangen da, ey komm, der kann jetzt diese Bühne spielen, die ich noch nicht mal bis heute gespielt hat, oder er spielt dieses Festival, was ich. Wenn du diese Geschichten hast in deinem Kopf, wenn du dieses Label, dieses Artist-Rooster eher als eine Gang hinter dir betrachtest, dann nimm nicht die Verantwortung für andere Künstler in deine Hand und konzentrier dich auf dich selbst. Fokussier dich auf dich selbst und mach das einfach nicht. Und wenn du das machst, dann lass jeden so weit kommen, wie er kann. So. Und da bin ich zum Beispiel der Meinung, dass das Farid ganz gut gemacht hat. Der hat, glaube ich, auch kein Problem damit gehabt, dass der ein oder andere Künstler auf seinem Label auf jeden Fall wächst und noch größer wird und so. Und ich glaube, das war auch das Erfolgsrezept von Banger-Musik viele Jahre.
Du hast den Nagel auf den Kopf getroffen, wie soll ich sagen. Also ja, so sehe ich das auch, ist genau so, wie ich das sehe. Das Einzige, was ich noch ergänzen würde, ist halt, ich glaube, um erfolgreiches Label zu führen, damit die Künstler an sich auch erfolgreich sind, müssen Künstler beratungsfähig sein. Also die müssen Beratung annehmen können. Das sind viele nicht, die sind beratungsresistent. Und du musst aber auch als Labelboss dich mit der Mucke von den Leuten befassen. Du kannst nicht zu einem Künstler hingehen und sagen, ey, mach dein Album fertig und wenn du fertig bist mit 18 Songs, komm zu mir, dann suchen wir 4 Singles aus und bringen die raus. So läuft es nicht. Ja. Du musst schon ein bisschen versuchen, da dein Impact so oder deine Weitsicht, deine Legacy, deine Knowledge, alles so mit einfließen zu lassen. Und wenn der Künstler im besten Fall mitmacht, dann hat man gute Chancen, damit durch die Decke zu gehen.
Eine Sache ergänzen, und das trifft es, glaube ich, auf den Punkt, dann können wir auch dieses Thema, glaube ich, wieder beenden, weil ich denke, wir werden in diesem gesamten Podcast noch viel über Labelarbeit und über Deutschrap und über diesen ganzen Scheiß reden. Aber genauso wie von dem Labelchef, der in dem Fall Rapper ist, kein Ego ausgehen darf, bin ich der Meinung, dass ab einem gewissen Punkt auch vom Künstler gegenüber dem Labelchef kein Ego ausgehen darf, weil genauso wie von dieser Ego-Freiheit, sage ich mal, dieses Label aufgebaut wird und erfolgreich werden kann, gehen diese Labels meistens dann kaputt, wenn einer der Künstler megamäßig erfolgreich wird und direkt denkt, ich brauche den Laden hier nicht mehr. Mhm. So, dann geht er und meistens geht seine eigene Karriere und auch die Magic um dieses Label herum kaputt. Weil genauso wie ich sage, ey, meine Legacy steht für sich, dein Zenit ist vielleicht viel höher und ich lasse dich dahin, musst du trotzdem für dich verstehen, was diese Legacy bedeutet und dass sie einen gewissen Spot auf diese Sache wirft, die du auch an dem Tag, an dem du ein Superstar bist, immer noch brauchen wirst. Weil wenn du diese Komponenten weg subtrahierst, bist du einfach nur wie ein Industry Plant. Du bist einfach nur noch der Typ, der schnell zum Superstar wurde auf diesem Label und auf einmal bist du kein Fisch und Fleisch mehr. Und dann geht's bergab und keiner versteht, warum. Das heißt, diese Labels, die so funktionieren, gehen auch meistens dann aber an dem Punkt kaputt, an dem der ein oder andere nicht begreift, ey, das ist eine Symbiose, das ist Teamplay, das funktioniert, weil hier kommen zwei Sachen zusammen, so, die sich gegenseitig befruchten. Ich kann jetzt von hier weg, ich habe jetzt die Zahlen, der Vertrieb würde mir jetzt auch selber die Millionen auf den Tisch legen, aber was dann wirklich fehlt, merken die erst dann, wenn die es dann wirklich alleine machen und dann geht es auch meistens kaputt.
Das ist auch bei, ganz ehrlich, nur das auch abzuschließen, auch gar nicht lange mehr drauf umreiten, war ja bei Dipset so ähnlich.
Ehrlich?
Cameron war Frontmann, Joel Santana war massivst erfolgreich, Jim Jones war super erfolgreich, J.R. Whiter war super erfolgreich. Die haben wilde Mixtapes gemacht, die haben wilde Alben gemacht, die durch die Decke gegangen sind. Der amerikanische Markt ist ja nochmal brutaler. Hell Well, die hatten so viele Künstler, ne? Und Step by Step sind die weggegangen, Bruder. Ist das Dipset-Ding immer weiter kaputt gegangen und die Künstler selber, wo ist Joel Santana? Bruder, Joel Santana hat damals mit Lil Wayne, hat zusammen mit Lil Wayne ein Collabo-Album gehabt. Lil Wayne ist durch die Decke gegangen und Joel Santana so. Aber egal. Sei es, wie es ist. Viel Label-Talk wird auf jeden Fall in Zukunft folgen. Viele Insights. Ich denke, da wird der ein oder andere bestimmt was von mitnehmen können. Aber natürlich sind wir auch immer happy über eure Meinung. Ihr könnt uns da immer irgendwie DMs schreiben oder in die DMs sliden. DMs schreiben macht man, glaube ich, nicht. Man slidet in die DMs. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Auf jeden Fall.
Darf ich dir eine Frage stellen? Ja, gerne. Denkst du, wir haben ja oft, wenn man über solche Sachen redet, wie Podcast machen oder Twitch-Stream oder hier oder da, gab es in der Vergangenheit immer mal die These, dass man gesagt hat, ey, beschädigt das nicht dein Profil als Künstler, wenn man dich so oft reden hört oder du so oft vor der Kamera sitzt. Meinst du, das liegt nicht mittlerweile hinter uns, dass es mittlerweile scheißegal ist, sogar im Gegenteil, dass je mehr du machst, desto größer wird das ganze Ding um dich herum so mäßig?
Also ich habe ja sowieso bei meiner Sache immer so das Ding gehabt, ich wollte immer nahbar sein. Ich erinnere mich so, ich habe damals so in meiner Prime habe ich so Autogrammstunden gemacht, Bruder, da waren 4000 Kids, 5000 Kids, wir haben Einkaufsmärkte, Saturn gesprengt, wirklich, also wir waren mit die Ersten, die das gemacht haben. Ja. Ich gebe eine lustige Geschichte, erzähle ich gleich ganz kurz dazu. Savas musste wegen uns mal eine Autogrammstunde im Winter nach draußen verlagern, weil wir haben die im Laden gemacht, eine Woche vorher im Saturn. Und da waren so viele Kids, so viele Menschen, dass ich dachte, ey, wir können das gar nicht hier gewährleisten, diese Sicherheit der Leute. Dann musste Savas in der Kälte Autogrammstunde schreiben. Scheiße. Habe ich noch mit ihm telefoniert, während er da saß. Ich weiß, glaube ich, über Taban oder so lief dieses Telefonat damals ab. Auf jeden Fall wollte ich immer nahbar sein. Und ich habe mich sogar, ey, wirklich, ich habe mich geschämt zu gehen, bevor nicht der Letzte ein Bild bekommen hat. Der Letzte, und ich stand dann wirklich dann teilweise 5-6 Stunden. Und wenn ich das teilweise Leuten gesagt habe, dann haben die mir gesagt, ey, du bist doch jetzt ein Rapstar, du musst doch nicht mehr bis zum Letzten, du musst doch auch ein bisschen nicht greifbar sein, du musst doch so nicht bisschen rar machen. Und ich konnte das nicht so. Ich kann das heute noch nicht. Wenn ich mir manchmal einer bei Instagram schreibt, ich will ihm antworten. Ich bin so, ich komme so bescheuert vor. Und ich glaube, die Zeit hat sich dahingehend verändert, dass das nicht mehr gefragt ist, so unnahbar zu sein. Es gibt bestimmt Modelle, wo das funktioniert. Ich meine, ich glaube nicht, dass Luciano bei Mercedes-Benz Arena nach dem Auftritt da stehen bleibt und mit jedem Bild und Foto macht. Das ist unmöglich so, weißt du?
Ja, ja.
Aber so, wenn du so in der 1500er, 2000er Venue spielst, Bro, wir haben das gemacht, ne? Ich sag dir, ich habe länger da gestanden und Fotos und Bilder gemacht, als ich Show gespielt habe. Wie ein Bastard. Da stand ich da 3 Stunden danach. Ich hatte Rückenschmerzen vom Stehen, Fotos machen. Und deswegen glaube ich, es ist eigentlich eine geile Entwicklung, dass die Leute das einfordern, weil, guck mal, warum sollten wir beide jetzt jede Woche 1 Stunde talken oder 2 Stunden talken und den Leuten das so servieren? Ich denke einfach, es ist für die Leute auch interessant, sowas zu haben, diese Möglichkeit, ob es jetzt irgendwie, keine Ahnung, im Streaming-Sektor ist oder wo die sich halt diese Podcasts reinziehen, zu gucken, was unsere Meinung ist, und die können ja auch ihre Meinung uns schreiben, so, weißt du, wir sind ja da irgendwie, ich versuche ja da auch im Austausch zu bleiben, und ich glaube, heutzutage schadet das den Künstlern nicht mehr. Im Gegenteil, ich glaube, es ist ganz cool, wenn jemand sich locker machen kann und sagen kann, ey, ich teile mit euch mein Wissen, ich teile mit euch meinen Alltag, ich teile mit euch Gedanken, die ich zu irgendwelchen Themen habe.
Ich glaube sogar, dass das bei den neuen Künstlern ein bisschen fehlt. Ne? Also nichts als Respekt, big Respekt auch für Luciano und alle, die gerade auf diesem Grind unterwegs sind. Das ist unfassbar, Alter, dass Deutschrap solche Arenen füllt. Das hättest du vor 10 Jahren niemandem erzählen können. Aber ich glaube, auch diese Künstler müssen sich ab einem gewissen Punkt darüber Gedanken machen, auf irgendeine Art und Weise nahbar zu werden. Sei es über Interviews, aber etwas von ihrer Personality nach draußen zu bringen. Weil sonst ist es wirklich nur Hype. Und wenn du während dieser Hype-Phase es nicht schaffst, deine Personality zu schärfen, dann vergeht deine Karriere mit dem Hype. Ab dem Moment, wo die Luft aus dem Hype raus ist, ist gar nichts mehr übrig, weil du selber dich nie darum gekümmert hast, dass die Leute dich kennenlernen, dich lieben lernen. Die haben nur den Hype, die Musik, die Hype um die Musik herum geliebt, haben deine Konzerte besucht, haben dich nie kennengelernt. Und ab dem Moment, wo dann irgendwann der Zauber verfliegt, und der verfliegt bei jedem irgendwann mal, ist bei dir aber auch nichts übrig, woran die sich noch festhalten. So.
Ja, es ist ein schmaler Grat, glaube ich, aber auch zwischen zu viel verraten, von sich preisgeben und zu wenig. Also du hast da, glaube ich, eine andere Meinung zu. Wir haben das auch schon mal am Telefon besprochen gehabt, oder du siehst es ähnlich, du siehst das ein bisschen entspannter als ich. Ich bin zum Beispiel ein Mensch, ich verurteile das nicht, aber für mich ist es nichts, das hat jetzt nichts mit dir per se zu tun, aber für mich ist es halt nichts, mein Privatleben in Social Media zu teilen. Ich kann das nicht, ich will das nicht, ich habe da keine Nerven für. Und ich sehe aber, die Zeit hat sich auch dahingehend verändert, dass Rapper, die auch extrem erfolgreich sind oder egal in welcher Liga die jetzt spielen, das ist halt auch irgendwo ein Stück von ihrem Leben. So, weißt du, was sollen die machen? Sollen die das jetzt immer heiden? Sollen die das so verstecken, vor jedem so abschotten? Das kann ja auch zu riesen Kopfschmerzen führen. Und ich glaube, manchmal ist die Flucht nach vorne für einige so besser, als es so zu...
Du hast es gerade perfekt auf den Punkt gebracht. Also bei mir lebt es wirklich davon. Es ist überhaupt keine bewusste Entscheidung gewesen oder irgendein Profilieren oder irgendwas, was ich megamäßig geil finde. Ich habe mich irgendwann mal nur dabei erwischt, dass ich mir unfassbar viel Kopf um Dinge mache und immer alles irgendwie kontrollieren musste. Ich bin ja an sich, weißt du ja auch, Thema, was wir bestimmt noch oft besprechen werden. Ich habe halt so leichte Kontrollfreak-Vibes, nicht auf Menschen bezogen, dass ich Menschen kontrollieren will, aber ich habe gerne die Kontrolle über Situationen. Und dementsprechend habe ich früher auch immer ganz penibel drauf geachtet, alles, was mir irgendwie heilig ist, aus der Öffentlichkeit fernzuhalten, was natürlich aber auch aus einem Komplex, aus einer Angst heraus entsteht, dass das angegriffen werden kann, dass das beschossen werden kann, dass jemand irgendwas Böses sagen kann und was dich dann irgendwie verletzt und so. Aber das sind für mich keine Parameter, die ich entscheidend machen darf, um Entscheidungen für mich in meinem Leben zu treffen. Das heißt, wenn ich jetzt, okay, bei Kindern, das ist nochmal ein anderes Thema, das ist ein viel sensibleres Thema, aber jetzt mal nur einfach als Beispiel in den Raum geworfen, wenn ich jetzt heute Morgen meinen Sohn sehe und ich mache ein Foto von dem, was ich unfassbar süß finde, so, und ich will das jetzt gerade einfach mit der Welt teilen, so, ne, dann will ich das nicht, wenn ich das fühle, dann will ich das machen. Ich will es nicht aus Angst nicht machen, weil Angst ist ein falscher Wegweiser. Und es ist ja nur Angst. Angst, wenn du deine Frau zeigst, kann jemand was gegen deine Frau sagen. Wenn du deinen Sohn sagst, kann jemand irgendwas machen. Wenn du das machst, kann jemand das machen. Es ist Angst. Und Angst ist für mich der schlechteste Ratgeber. Das heißt, man muss natürlich trotzdem, muss jeder für sich irgendwie selbst entscheiden, was er wie viel macht oder ob es sein muss oder nicht. Aber ich bin einfach, würde ich sagen, wie du schon gesagt hast, so ein bisschen Flucht nach vorne. Vibes ist mittlerweile auch mit am Start, denke ich. Aber auch
Ich habe mich einfach freigemacht von diesen ganzen Gedankenknoten. So jetzt mit jedem Menschen lernst du auch jemanden neu kennen. Jetzt musst du erstmal reden, du musst ihnen erstmal dein Regelwerk erklären, wie das bei dir zu laufen hat, weil du ja nicht willst, dass irgendwie in der Öffentlichkeit irgendein Bild... Mann, fuck it, Alter. Ich bin ein Mensch. Ich lebe mein Leben. Ich verlasse diese Welt irgendwann. Ich bin jetzt schon lange in der Öffentlichkeit. Die Leute, die mich kennen, werden die ein oder andere Sache, die ich aus meinem Privatleben in die Öffentlichkeit lasse, auch deuten können. Diejenigen, die es haten wollen, sind sowieso nur auf der Suche nach irgendwas, was sie haten können. Den würdest du es eh nicht recht machen können und dementsprechend fuck it, Alter.
Ist auf jeden Fall eine Position, aus der man das betrachten kann, so wie du das sagst. Und ich habe da Respekt vor.
Es bleibt aber, wie es ist. Für mich ist es nichts.
Nein, also so.
Ja, voll easy. Ich respektiere das 100%. Ich finde auch krass, Stefan Raab zum Beispiel. Ja. Noch nie. Ja. Was hat der für Kriege geführt und wie viel Abmahnung und Leute hat er verklagt, Alter. Ja. Atze Schröder, kein Mensch weiß, wie der Typ richtig heißt oder wie der aussieht oder diese Perücke.
Ja.
Krass. Wahrscheinlich musst du dann wirklich ab dem Anfang deiner Karriere so richtig bewusst daran arbeiten, dass gewisse Dinge nicht nach außen dringen. Ach, Bruder, gar keinen Bock, Alter.
Ja, es ist, also ich mache mir da nicht so eine Platte drum. Zum Beispiel, wenn ich mit meiner Tochter unterwegs bin oder mit wem auch immer so, der mir nahe steht und so, dann setze ich den abgefuckten Blick auf, dann komm nicht hin und mach ein Foto. Ey, das ist aber manche Leute, man muss die auch verstehen. Ich war neulich mit meiner Tochter wieder schwimmen. Das ist, glaube ich, unsere Lieblingsbeschäftigung, die wir gemeinsam machen. Okay. Wir gehen die Woche bestimmt Minimum einmal schwimmen, wenn nicht zweimal, wenn es meine Zeit hergibt. Und Bruder, ich habe halt eine Badehose an, so, ne? Ich habe so eine Bermuda-Shorts an, ne? Und Leute fragen mich aber trotzdem, ob die ein Foto machen können. Und da merkst du, Digga, Alter, die merken gerade nicht, in welcher Situation die stecken, so, weißt du so? Ich habe ein kleines Kind dabei, so, und ich bin in Badeshorts und der will ein Foto machen. Der checkt das nicht, Bruder. Und am Anfang habe ich so ekelhaft reagiert teilweise, habe ich gedacht, hey.
Aber ist doch respektlos, Digga.
Ja, aber die checken das nicht. Ich weiß, was du meinst, so, die Leute sind im Modus. Der Haftbefehl hat mal was Lustiges gesagt. Der hat mal gesagt, ich weiß gar nicht, wo der das gesagt hat, der sagt, du gibst die ganze Zeit Interviews, bei 16 Bars oder hiphop.de oder wo auch immer so, und der Typ, der da bei YouTube dich verfolgt, der denkt, du hast ihn auch gesehen. Also während der das Interview gesehen hat, hast du ihn auch gesehen. Der hat eine Verbindung zu dir, aber du hast keine Verbindung zu dem. Du bist gerade voll in deinem Privatmodus und der Typ, der da kommt und ein Foto von dir haben will, obwohl deine Tochter gerade auf deinem Kopf rumklettert im Schwimmbad, so, der checkt das nicht. Also ich versuche da ein bisschen sensibler mit umzugehen als vorher.
Aber die sind heute schon viel respektloser. Also ich kann mich nicht daran erinnern, in meiner Kindheit oder Jugend vielen Stars über den Weg gelaufen zu sein. Das war ja damals was sowieso voll Besonderes, wenn du mal jemanden gesehen hast, der irgendwie Öffentlichkeit hatte. Aber ich kann mich daran erinnern, dass wir zu Nuruz mal in einem persischen Restaurant waren und Azizi dort gewesen ist, der damals bei Köln gespielt hat. Ja?
War ich dabei?
Nein, ich glaube.
Schade, Bruder.
Bruder, ich war ein Kind. Also da kann so, ich nicht. Ich rede davon, ich war 7, 8 Jahre alt. So, und ich weiß noch, wie ich mit meinen Eltern zu diesem Tisch gegangen bin, zitternd, so den Mann nach einem Foto gefragt hat, was nirgendwo mehr existiert, weil es mit irgendeiner Fotokamera geschossen wurde. Heutzutage, die kommen wirklich Respekt. Du bist am Telefon, du telefonierst, Lan, der sieht, du bist in einem Gespräch, der kommt zu dir, ey, kann mir ein Foto machen, dann du. Ich bin am Telefonieren. Siehst du nicht, dass ich am Telefonieren bin? Ich meine es nicht böse, wirklich. Aber es gehört meiner Meinung nach ein bisschen Feingefühl. Warte, guck mal, wenn dir dieses Foto wichtig ist, du siehst, dass ich gerade telefoniere, voila, das ist ein langes Gespräch. Warte zehn Minuten, bis ich aufgelegt habe und komme und sage, ich will ein Foto mit dir machen. Niemals werde ich sagen, ich mache kein Foto mit dir. Genauso wie diese, oder ich bin in Badehose, ich bin hier, ich bin... komisch. Aber was ich, um das noch einmal zu ergänzen, zum Beispiel meine Tochter, die ist jetzt 11, die zeige ich auch nicht in der Öffentlichkeit. Weil die in einem gewissen Alter jetzt angekommen ist, dass ich das nicht möchte. Zum Beispiel bei meinem Sohn ist wieder was anderes. Der Motherfucker sieht jede Woche anders aus. Kennst du das? Das ist aber 4 Monate alt. Der sieht jede Woche anders aus. Wenn ich jetzt ein Babyfoto von meinem Sohn teile, Mann, welcher Hahnkret danach? Wer erkennt den auf der Straße morgen, wenn er ihn sieht? Oder in 2 Jahren? Das ist ein ganz anderer Mensch. Kennst du so? Deswegen gehe ich da ein bisschen lockerer um und teile diese Freude auch so ein bisschen mit der Öffentlichkeit. Aber klar, ab einem gewissen Alter finde ich schon, dass so ein bisschen Verantwortung mit einhergeht, vor allem bei den Kindern. Und deswegen bei meiner Tochter mache ich das absolut nicht, weil die ist mittlerweile draußen im Leben unterwegs, geht zur Schule, kommt von der Schule alleine nach Hause. Gott bewahre, wir wollen gar keine Sachen aussprechen, aber da musst du schon so ein bisschen die Sicherheit und Geschichten irgendwie an vorderster Front tun. Aber ein Baby, was gerade jetzt gefühlt alle paar Tage sich weiterentwickelt und anders aussieht, kann man sich ein bisschen locker machen, finde ich.
Ja, also ich denke, es wird auf jeden Fall Zeit im nächsten Podcast, also das ist ja jetzt hier unsere, sage ich mal, Introduce-Runde, so auf ganz entspannt irgendwie, wir klopfen mal so ein bisschen den Palm und den Pfad ab, so was eigentlich auch einigen schon bewusst sein dürfte, wie wir unterwegs sind. Aber mir wird es Spaß machen mit dir, diese ganzen Talks in Zukunft zu führen, hier wöchentlich im besten Fall, über diverse Geschehnisse. Also von Rap hin bis hin zu, aber auch Sachen, die uns vielleicht gar nicht so hart persönlich betreffen. Also Rap betrifft uns jetzt auch nicht in jedem Fall persönlich, aber schon eher als jetzt irgendwie, wenn irgendein Influencer, was weiß ich, irgendein Skandal sich geleistet hat oder irgendein Fußballer wieder quergeschossen ist und was weiß ich, über politische Geschehnisse, allgemein diese ganzen Talks, die wir eigentlich privat führen, da habe ich wirklich Bock drauf, die in Zukunft hier irgendwie auch mit den Leuten zu teilen und irgendwie deren Meinung ist. Ich bin da sehr gespannt, wo die Reise hingeht. So.
Ich denke, dass dieser Podcast auf jeden Fall nur fruchtet, wenn wir bedingungslos ehrlich sind und deswegen möchte ich hier jetzt schon mal vorweg, und ich bin da auch ein bisschen forscher und grober als mein Podcast-Partner, an alle Deutschrap-Protagonisten, Manager, Leute, Labelgeschichten, egal, Influencer, die hier zuhören und die sich auch darüber im Klaren sind, dass hier auf eine gewisse Art und Weise Meinung, es wird keine Meinungsmache betrieben, aber es passiert automatisch, wenn du deine Meinung abgibst zu den Themen, die aktuell sind, als eine Person des öffentlichen Lebens. Leute, ich bin nicht hier der Anwalt von irgendwem. Ich bin auch nicht hier, um eure Agenda zu vertreten. Dieser Podcast wird sein Spirit verlieren, wenn wir nicht ehrlich und offen reden. Das bedeutet, in dem Moment, wo wir uns dazu entschieden haben, einen Podcast zu machen, war uns auch bewusst, dass es sein kann, dass das eine angenehme oder unangenehme Thema auf den Tisch kommt, über das gesprochen werden muss und über das dann auch ehrlich gesprochen werden muss. Hier gibt es keine Vetternwirtschaft, hier gibt es keine Politik. Das heißt, wenn es irgendwann mal inhaltlich irgendwas geben sollte, das den einen oder anderen nicht gefällt. Ich sitze hier nicht als PA Sports, ich sitze hier nicht als Rapper, der euch angreifen will, ich mache das nicht, um euch zu ärgern, ich möchte einfach nur einen ehrlichen Podcast, eine ehrliche Talkrunde führen. Das heißt, ruft mich niemals an wegen diesem Podcast. Bei Gott, wer mich anruft wegen diesem Podcast, um mit mir darüber zu reden, was ich in diesem Satz eventuell gesagt habe, was ihm verletzt hat, bei Gott, ich beleidige dich direkt am Telefon, von oben bis unten, okay? Wir machen hier einen Podcast und wir wollen einfach real reden. So, und wenn mal irgendwie ein unangenehmes Thema am Start ist, werde ich dazu meine Meinung sagen. Wenn dir diese Meinung nicht passt, dann passt die dir halt nicht. Ist kein Grund, mich anzurufen. Ich verbuche es als respektlos, wenn du mich deswegen anrufst. Okay? Danke, vielmals. Weiter geht's.
Also ich würde sagen, wir heben uns den Clash dann fürs nächste Ding auf. Also ja, also mich würde auf jeden Fall nochmal freuen, wenn die sich da nochmal so Gedanken drüber machen, über dieses Made in Germany oder Basmati und Butterflies, wo die das so sehen. Also wir sind jetzt hier, ich bin jetzt mittlerweile auch schon so mit ein paar Prozenten wieder bei Made in Germany.
Allein, guck mal, wir haben so viele Geschichten gerade ausgepackt, die alle hier Made in Germany waren.
So, wir sind eigentlich prädestiniert dazu, Made in Germany zu heißen.
Eigentlich muss Afrop sein Album umbenennen.
Afrop, wo bist du? Du schuldest uns was.
Ja.
Also, dann würde ich sagen, ab jetzt im wöchentlichen Talk, vielleicht sogar im stündlichen Talk mit Efna Sisi und dem unglaublich bezaubernden PA Sports.
Yes, sir.
Wir freuen uns über jeden Einzelnen, der uns zuhört, der uns seine Meinung schreibt. Schreibt auf jeden Fall gute Kommentare und schöne Grüße an alle da draußen. Wir hoffen darauf, dass
ihr... Like den Podcast. Ich weiß nicht, was das bringt. Ich habe nur gehört, dass es auf Spotify was bringen sollte.
Wir hoffen, euch als Zuhörer zu gewinnen.
Den Podcast. Liked. Folgt dem Podcast. Macht diese ganzen Filme, die dazugehören und supportet uns. Wir sind jetzt gerade hier mit der ersten Folge am Start. Kontinuität zahlt sich aus und wir wollen mit euch kontinuierlich am Start sein. Liebe Grüße gehen raus. Bis nächste Woche. Peace.
Peace.